Ich liebe Wortspiele. Ich mag es, wenn man mit der deutschen Sprache jongliert. Wahrscheinlich ist das einer der Gründe, warum ich das in alter, grauer Vorzeit mal studiert habe. Ein Beispiel. Ein gebrochenes Versprechen ist ein gesprochenes Verbrechen. Ja, jetzt müsst ihr mal kurz überlegen. Also wenn man das jetzt analysieren wollte, würde man ganz viele wunderschöne Parallelen finden. Schaut mal hier, Bro, Spree, Spro, Bre und wie schön das hier parallel aufgebaut ist und so weiter. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Vielmehr kommt es mir auf den Inhalt an. Ein gebrochenes Versprechen ist ein gesprochenes Verbrechen. Der Satz kommt von Friedrich Rückert, ein Dichter aus dem 19. Jahrhundert. Was meint er damit? Wenn ich jemandem mein Wort gebe und etwas verspreche und es dann aber nicht einhalte, dann ist das ein Verbrechen. Ich kann nicht zu meinem Freund sagen, ja, morgen komme ich zu dir zum Bau, ich helfe dir, wir arbeiten zusammen und dann einfach zu Hause bleiben. Er rechnet ja mit mir, er erwartet, dass ich komme, seine Frau hat Borscht gekocht und wer soll den essen? Also es geht einfach nicht. Wir Menschen erwarten Zuverlässigkeit, wir erwarten Treue, wir erwarten Redlichkeit. Und all diese Attribute treffen auf Gott zu. Gott steht zu seinem Wort, Gott erfüllt, Gott bricht seine Versprechen nicht und er erfüllt seine Verheißungen. Und das ist auch das Thema der Predigt. Gott erfüllt. Und das wird ganz besonders in der Weihnachtsbotschaft deutlich, dass Gott ein erfüllender Gott ist. Den Text haben wir bereits gehört aus Lukas 2, 21 bis 39. Wir machen ja weiter in unserer Predigtreihe. Wir haben bisher gesehen, dass Gott erhört, dass Gott kann, dass Gott handelt, dass Gott begnadet und gestern, dass Gott rettet und heute sehen wir, dass Gott erfüllt. Das sind die Texte aus den ersten beiden Kapiteln des Lukas-Evangeliums. Und in unserem heutigen Text werden uns drei Personen oder drei Personengruppen vorgestellt. Die erste Personengruppe sind die gehorsamen Eltern. Das sind die Verse 21 bis 24 und der Abschlussvers aus 39. In diesen Versen macht Lukas vor allem eins deutlich. Jesus hatte fromme, gesetzestreue und gehorsame Eltern. Gehorsam verbindet man ja meistens mit den Kindern, aber diesmal sind es eben die gehorsamen Eltern. Denn alles, was ein gläubiger Jude nach der Geburt eines Kindes, eines Sohnes tun musste, das taten Jesu Eltern. Als erstes die Beschneidung, Vers 21. Im Gesetz war gefordert, am achten Tag nach der Geburt musste der Junge beschnitten werden. Da heißt es im Gesetz 3. Mose 12, und am achten Tage soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Und Jesus wird beschnitten, vermutlich noch in Bethlehem. Das tat meistens der Vater, also in dem Fall der Ziehvater Josef. Wir sehen, die Eltern sind gehorsam. Zeitgleich erfolgte damals, das war auch so üblich, die Namensgebung. Das haben wir auch schon gehört, bei Johannes war das ebenfalls so der Fall. Das Kind kriegt also seinen Namen und das Kind heißt Jesus. Das ist die griechische Form von Josua oder auch Jeshua und bedeutet so viel wie Jahwe rettet, Gott rettet. Und dieser Name verrät auch schon den Auftrag von Jesus. Jesu Auftrag war es zu retten. Das war auch das, was der Engel ja angekündigt hatte, als er zu Maria kam, sagte er ihr, das Kind wird Jesus heißen. Das tat er auch, als er zu Josef im Traum kam, nachzulesen Matthäus 1, 21. Er sagte, das Kind wird Jesus heißen und diesmal lieferte er auch eine Begründung mit. Er sagte, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und Jesus selbst sagte das zu Zachäus, nachdem dieser sich bekehrt hatte, dieser Verbrecher. Er sagte zu ihm, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10. Das war Jesu Auftrag, retten. Er sollte Rettung bringen. Und seine Eltern nennen ihn, so wie Gott es angekündigt hatte, durch den Engel. Wir sehen wieder den Gehorsam der Eltern. Weiter sehen wir aber auch die Auslösung, die Verse 22 bis 23. Im Alten Testament gehörte die Erstgeburt Gott. Es heißt im Gesetz, heilige mir alle Erstgeburt, alles bei den Söhnen Israel, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, unter den Menschen und unter dem Vieh, mir gehört es. 2. Mose 13, 2. Gott hatte Israel aus Ägypten geführt und die 10. Plage war ja der Tod der Erstgeburt. Aber nur bei den Ägyptern und eben nicht bei den Juden. Gott hatte sie verschont, wenn sie das Blut des Lammes an den Balken angestrichen hatten. Und deswegen sollte die Erstgeburt der Juden, die ja verschont geblieben ist, sollte Gott geheiligt werden, sollte ihm dargestellt werden. Und diese Heiligung, diese Darstellung, sollte das Volk immer wieder daran erinnern, dass Gott das Volk erlöst hatte. Und man musste dann als Ersatz sozusagen ein Lösegeld geben. Man musste Gott dem Tempel Geld bringen. Das heißt nämlich, auch alle menschliche Erstgeburt unter deinen Söhnen sollst du auslösen. Das ist erstmal der grundsätzliche Auftrag, dass man sie sozusagen von Gott zurückkaufen soll. Und das Lösegeld betrug 5 Schekel und das war zu zahlen frühestens 30 Tage nach der Geburt. Diesmal aus 4. Mose. Und die zu Lösenden unter ihnen sollst du im Alter von einem Monat auslösen. Nach deiner Einschätzung mit 5 Schekel Silber nach dem Schekel des Heiligtums, der 20 Gera beträgt. Und Josef und Maria, die Eltern von Jesus, bringen ihn zum Tempel und lösen ihn aus. Sie zahlen diese 5 Schekel, bringen ihn Gott dar und kaufen ihn sich sozusagen zurück. Er wird ausgelöst. Wir sehen wieder den Gehorsam der Eltern. Interessant finde ich an dieser Stelle, Jesus musste mit Geld ausgelöst werden. Der gleiche Jesus, der später als Erlöser der Menschheit auftrat und auch bezahlt hat, nicht mit Geld, sondern mit seinem eigenen Blut. Und wir sehen als drittes das Opfer, Vers 24. Maria hat ja ein Kind bekommen und im Gesetz war es so geregelt, dass sie erst einmal 7 Tage nach der Geburt unrein war. Wenn eine Frau empfängt und ein männliches Kind gebiert, so wird sie 7 Tage lang unrein sein, wie in den Tagen der Absonderung ihres Unwohlseins wird sie unrein sein. Aber diese Unreinheit ging auch noch weiter. Insgesamt betrug sie 40 Tage, denn das heißt noch weiter, und sie soll 33 Tage im Blut der Reinigung daheim bleiben. Nichts Heiliges soll sie anrühren und zum Heiligtum soll sie nicht kommen, bis die Tage ihrer Reinigung erfüllt sind. Also 40 Tage Reinigungszeit für die gebärende Mutter. Und nach dieser Reinigungszeit musste ein Opfer gebracht werden, um sie wieder rein zu machen. Und dort heißt es, und wenn die Tage ihrer Reinigung für einen Sohn oder eine Tochter erfüllt sind, soll sie ein einjähriges Lamm zum Brandopfer bringen und eine junge Taube oder eine Turteltaube zum Sündopfer, zum Priester an den Eingang des Zeltes der Begegnung. Und er soll dann die Reinigung bewirken, indem er das Opfer vollbringt. Wenn es aber der Fall war, dass die Familie arm war, gab es auch einen Ausweg, nämlich ein günstigeres Opfer. Und wenn ihre Hand das zu einem Schaf ausreichende nicht findet, soll sie 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben nehmen, eine zum Brandopfer und eine zum Sündopfer. Heißt es weiter in 3. Mose 12. Und wir sehen an dem Opfer, was Josef und Maria bringen, sie waren arm. Sie brachten nämlich genau das Armenopfer und opferten eine Taube anstelle eines viel teureren Lammes. Wir sehen wieder den Gehorsam der Eltern. Und auch hier wieder ist interessant die Tatsache, für Jesus gab es kein Reinigungsopfer, kein Lamm, mit dem geopfert werden konnte. Aber später wurde Jesus selbst das Lamm Gottes, das für die gesamte Menschheit gestorben ist. Lukas betont hier in seinem Evangelium in wenigen Versen, in 4 Versen, mehrmals den Gehorsam der Eltern. Nach einem weiteren Verlauf macht er das noch ein paar Mal. Vers 21, die Beschneidung am 8. Tag. Vers 21, die Namensgebung auf Befehl des Engels. Vers 22, die 40 Tage Reinigung Marias werden eingehalten. 22, die Weihung oder Auslösung im Tempel mit 5 Schekel wurde vollzogen. Vers 24, das Opfer zur Reinigung Marias wurde gebracht. Vers 27 heißt es, sie taten alles nach der Gewohnheit des Gesetzes. Und zum Schluss, Vers 39, sie haben alles ausgeführt, was das Gesetz verlangte. Nun, wenn man das so liest, muss man sich eine Frage stellen. Lukas, was möchtest du uns damit eigentlich sagen? Er hätte das Ganze ja auch einfach kurz machen können. Er hätte es irgendwie in einem Satz erwähnen können, dann wäre es auch interessant gewesen, aber er legt da so einen großen Wert darauf, dass Josef und Maria all das taten, was im Alten Testament stand und ja alles ausgeführt haben. Warum betont Lukas das so deutlich? Eine erste Antwort ist, ich glaube, dass Gott diesen besonderen Auftrag, den Messias der Welt, den Retter der Welt, nicht zur Welt zu bringen, nicht irgendjemandem gibt, sondern er gibt den Auftrag Menschen, die ihm treu nachfolgen. Das haben wir auch bei Johannes, bei Elisabeth und Zacharias gesehen, den Eltern von Johannes. Auch sie waren treue, gesetzestreue, fromme, gehorsame Menschen. Und wir sehen das Prinzip eigentlich ziemlich oft in der Bibel, dass Gott mit den Menschen Geschichte schreibt, die ihm eben treu nachfolgen, die sich treu an sein Wort halten. Natürlich waren Josef und Maria nicht sündlos. Die katholische Kirche möchte uns das weismachen, dass Maria nie gesündigt hat, aber die Schrift lehrt das nicht. Jesus selbst war sündlos, das stimmt, aber seine Eltern waren ganz normale Menschen, die zwar versucht haben, immer Gottes Gebote zu halten und die sehr fromm gelebt haben. Und also Jesus war ja sündlos und der Lukas möchte uns auch zeigen, Jesus war ein richtiger Jude. Also es fing bei ihm schon mit der Sündlosigkeit sozusagen in seiner Geburtsgeschichte an. Dort wurde alles treu nach dem Gesetz ausgeführt. Bei Jesus gab es nicht mal den Anschein einer Sünde. Und das ist ja wichtig, weil er sündlos sein muss, um überhaupt nach Sühnung für uns bewirken zu können. Also er lebte streng nach dem Gesetz als alttestamentlicher Jude. Und nur so konnte er die Juden erreichen. Paulus sagt, als dann aber die richtige Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt, das haben wir gerade bei Lukas gelesen, er sollte die loskaufen, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen, damit wir das Sohnesrecht bekämen. Galater 4. Das war also Teil seiner Erniedrigung. Jesus wird Mensch, er wird ein kleines Baby, er muss alles lernen, er konnte nichts, er war ein gewöhnliches Baby, er musste alles von der Pike auf lernen. Er kam in eine arme Familie, wir haben es gelesen, und er hielt sich an alle Vorschriften Gottes, also seine eigenen Vorschriften, die er den Menschen gegeben hat, er hielt sich penibel an jedes einzelne Gebot. Und später nahm er noch mehr in Kauf. Verurteilung, Spott, Folter und die grausame Hinrichtung. Das ist das, was Jesus auf sich genommen hat. Paulus schreibt über Jesus im berühmten Christus-Hymnus in Philipper 2. Er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Philipper 2. Wir sehen es, glaube ich, oft so selbstverständlich an. Gott wird Mensch, ja, darüber singen wir, darüber reden wir, wir lesen es in der Bibel. Aber was bedeutet das eigentlich? Vor allem, was bedeutet das für Jesus? Ich habe einen schlechten Vergleich für euch. Jesus kommt aus der Präsidentensuite im Berliner Hotel Adlon raus aus seinem Luxusobjekt und schläft draußen unter der Brücke bei den Obdachlosen im kalten Dezember. Ein schwacher Vergleich, denn Jesus tat noch viel, viel mehr. Aber was macht das mit dir? Bewegt das etwas in dir, wenn du das hörst, was Jesus auf sich genommen hat, beziehungsweise wie stark er sich erniedrigt hat? Ich denke, die einzig sinnvolle Reaktion auf diese Erniedrigung Jesu, auf das, was er nachher noch weiter getan hat für uns an Ostern, ist, nimm dieses Geschenk einfach im Glauben an. Sag Danke und leb dann mit ganzer Kraft, mit ganzer Leidenschaft für Jesus. Nachdem Lukas uns die gehorsamen Eltern vorgestellt hat, beschreibt er uns nun einen Mann, nämlich Simeon, der wartende Mann, die Verse 25 bis 35. Ja, der Simeon wird uns hier vorgestellt, den finden wir sonst übrigens nirgendwo in der Bibel. Der taucht nur hier in Lukas 2 auf. Was war das für ein Mann? Lukas beschreibt ihn uns, er sagt, er war gerecht und gottesfürchtig. Das heißt, er lebte nach dem Gesetz, so wie Josef und Maria. Wir sehen dieses göttliche Prinzip. Und er hatte Ehrfurcht vor Gott. Er hatte unheimlich hohen Respekt vor Gott und er versuchte, nach all den Geboten Gottes zu leben. Weiter heißt es, er wartete auf den Trost Israels. Das kann man auch übersetzen mit er wartete. Also er konnte es nicht abwarten, bis der Trost Israels kommt. Und da unterscheidet er sich schon mal sehr stark von den israelitischen Schriftgelehrten, die ja alles Mögliche gemacht haben, auch Gesetze eingehalten haben, aber einfach nur Dienst nach Vorschrift gemacht haben und Jesus, den Messias, überhaupt nicht erwartet haben und ihn deswegen auch verpasst haben. Das Wort warten, erwarten hier meint etwas, so viel wie seine ganze Aufmerksamkeit auf das zu richten, was man erwartet. Also der Messias, der Trost Israels, auf den er gewartet hat, der bestimmte sein ganzes Leben. Es heißt hier, der Trost Israels, ja, ich habe eben gesagt, das ist der Messias, das ist also der, der im Alten Testament angekündigt ist, derjenige, der kommen sollte, der sich um sein Volk kümmern sollte und es retten würde. Weiter heißt es, der Heilige Geist war auf ihm. Das erinnert so ein bisschen an die Beschreibung bei den alttestamentlichen Propheten oder Richtern, wo der Heilige Geist für eine bestimmte Situation auf diesen Gottesmann sozusagen kam. Im Alten Testament war es ja so, dass der Heilige Geist eben nur auf bestimmte Personen, für bestimmte Ämter, für bestimmte Aufgaben kam und den Menschen auch wieder verlassen konnte. Siehe Saul oder andere Menschen. Und im Neuen Testament ist es ja ein bisschen anders. Da ist der Heilige Geist in jedem, der an Christus glaubt, der sich bekehrt hat und der dann auch dauerhaft in diesem Gläubigen bleibt, also Gott in uns sozusagen. Im Alten Testament, wo wir uns jetzt ja sozusagen noch befinden, war das da ein bisschen anders. Und Simeon hatte eine sehr enge Beziehung zum Geist und wieder fällt auf, dass Lukas das mehrmals betont. Und das ist übrigens auch ein gutes Hilfsmittel beim eigenen Bibelstudium. Wenn ihr merkt, da schreibt ein biblischer Schreiber nicht einfach nur, ja, und der Heilige Geist war in ihm, sondern in drei Versen so geballt das Gleiche sozusagen, dann muss man sich immer fragen, warum? Warum wird das so ausführlich beschrieben? Und dann müssen wir nach einer Lösung suchen. Es heißt hier nämlich in Vers 26, der Heilige Geist war auf Simeon. In Vers 26, der Heilige Geist gab ihm eine Verheißung. Und in Vers 27, der Heilige Geist führt ihn im Tempel. Das heißt, Lukas war sowas von beseelt mit diesem Heiligen Geist, ließ sich führen, konnte sich mit ihm sozusagen unterhalten, kommunizieren und er führte ihn auch in den Tempel, wie wir gleich sehen werden. Aber erstmal in 26 sehen wir, dass Simeon eine Verheißung vom Heiligen Geist erhält, nämlich dass er nicht sterben würde, bevor er den Messias gesehen hätte. Das hat ihm der Heilige Geist gezeigt. Und ich glaube, diese besondere Verheißung hat er bekommen, weil er eben so eine große Sehnsucht hatte auf diesen Messias. Er wollte ihn unbedingt sehen, wie Gott sein Volk errettet. Und Gott gibt ihm diese außergewöhnliche Verheißung und diese Verheißung sollte sich bald erfüllen. Der Heilige Geist geht nämlich ans Werk. Er führt Simeon in den Tempel, Vers 27. Simeon hat irgendwie den Eindruck, ich sollte jetzt in den Tempel gehen. Wir Leser wissen ja aus dem Zusammenhang, dass Jesus da ist. Vers 21 bis 24 hat unter anderem auch die Funktion, um halt vorzubereiten, dass da ja Jesus ist und dass dann Simeon und Jesus ja bald zusammentreffen werden. Weil Lukas verrät uns also schon, dass Jesus da ist. Aber Simeon wusste das ja nicht. Er hatte ja diesen Text nicht. Er wusste nicht, warum er in den Tempel gehen sollte, dass Jesus da sein würde, dass der Messias da sein sollte, die Antwort auf seine Gebete, die Realisierung seiner Verheißung, aber er geht trotzdem in den Tempel, auch wenn er nicht wusste, warum. Und dann passiert es. Simeon und Jesus treffen im Tempel zusammen. Es steht nicht, woran Simeon jetzt Jesus erkannt hatte, dass das der Trost Israels war, aber ich vermute mal ganz stark, das war der Heilige Geist. Denn die hatten eine sehr enge Beziehung. Er hat ihm das sicherlich deutlich gemacht, das ist er. Jesus war ja ein ganz normales Baby. Er hatte ja nicht einen Heiligenschein um sich, er sah ganz normal aus, er war ein ganz normaler Mensch und Simeon erkennt, dieses Baby ist kein gewöhnliches Baby, es ist die Erfüllung der Verheißung, es ist der Messias, Gottes Sohn, Gott erfüllt. Wir haben jetzt Weihnachten, haben Teil der Bescherung ja schon hinter uns an Heiligabend und unsere Jungs haben sich, wie jedes Kind, natürlich ganz viele Sachen zu Weihnachten gewünscht. Mindestens waren das 1000 Sachen. Also die Wunschliste war sehr lang. da war Lego und alles Mögliche dabei. Aber eine Sache, fragt mich nicht warum, haben sie sich ganz besonders gewünscht. Bügelperlen. Ja, ich habe keine Ahnung warum, aber das sind diese kleinen Dinger, die man irgendwie zusammenbaut und dann was Schönes draus machen kann. Die Kinder finden das ganz toll. Also, sie haben sich Bügelperlen gewünscht. Und ich überlege gerade, der eine Sohn ist tatsächlich doch heute hier, weil der Rest ist krankheitsbedingt ausgefallen. Der hört so vielleicht auch gerade auch noch zu. Aber möglicherweise bekommt er ja noch in diesen Tagen diese Bügelperlen. Keine Ahnung. Sehen wir dann. Da war die Predigt schon vorbereitet. Auf jeden Fall, bei Simeon war das so, dass er das, was er sich so sehnlichst gewünscht hat, bekommen hat. Seine Wartezeit war vorbei. Sie hatte endlich ein Ende. Und jeder Mensch wartet ja auf irgendwas. Das beginnt bei den Kindern, die warten auf die Weihnachtsgeschenke. Die Jugendlichen warten auf den Führerschein, auf die große Liebe. Die Jungverheirateten warten auf das erste Baby und dann auf das schöne Haus. Die Erwachsenen im mittleren Alter warten auf die Rente und die Rentner warten, ich weiß es nicht, worauf. Wir mögen warten nicht, aber wir alle warten. Und ich habe mir sagen lassen, wer in der ehemaligen Sowjetunion gelebt hat, der kennt sich mit Warten aus. Ich habe es mir angelesen und auch aus erster Hand den Bericht bestätigen lassen. Man schätzt nämlich, dass der durchschnittliche Sowjetbürger ein Drittel seines Lebens mit Warten zugebracht hat. Das ist der sogenannten Planwirtschaft zu verdanken. Fleisch und Obst gab es wohl, ja, je nach Region, nur seltener. Das waren dann so Luxusgüter. Und dann gab, wenn es dann im Geschäft was gab, gab es eine lange Schlange und alle stellten sich an und alle warteten fröhlich darauf. Es soll sogar vorgekommen sein, dass man sich angestellt hat, ohne zu wissen, worauf man da eigentlich warten sollte, was es also am Ende der Schlange geben sollte. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber viele von euch waren da ja, ihr wisst es wahrscheinlich besser. Aber Fakt ist, das ist nicht das Warten, von dem wir von Simeon gelesen haben. Simeon hat sich nicht einfach angestellt und hat geschaut, ja mal gucken, was bei rumkommt, sondern er wusste ganz genau, worauf er wartete, nämlich auf den Messias. Und es ist auch wichtig zu wissen, worauf wir warten. Denn das, wir haben es vorher schon einmal kurz erwähnt, worauf wir warten, bestimmt unser Leben jetzt. Beispiel, wenn ich heiraten möchte und also die Hochzeit in einem halben Jahr oder so ansteht, dann lebe ich ja auf diese Hochzeit hin. Ich warte auf diese Hochzeit, auf diesen Tag. Und das macht etwas mit mir. Das verändert meinen Alltag jetzt. Ich rede darüber, ich mache mir Gedanken, ich plane, ich organisiere, man kauft alles Mögliche ein. Die Hochzeit, das, worauf ich warte, bestimmt mein Leben jetzt. Wenn du auf Jesus wartest, dann hat das auch Einfluss auf sein Leben, auf dein Leben. Dann willst du über ihn sprechen, dann willst du über ihn nachdenken, willst mit ihm reden, für ihn leben, ihm Ehre bereiten. Und genau das tat Simeon. Er hat auf Jesus gewartet, auf sein erstes Kommen, und wir sollen auf Jesus warten, auf sein zweites Kommen. Simeon wartet auf Jesus. Die Frage ist, worauf wartest du? Oder auf wen wartest du? Und wie reagiert dann Simeon, als er erkennt, dass das Jesus ist, dass das der Messias ist? Genauso wie alle anderen Menschen im Lukas-Evangelium, die auf Jesus treffen. Das habe ich euch nicht mitgebracht. Genau, die nehme ich mit Freude und Lobpreis, Vers 28. Und das ist die logische Reaktion auf die Weihnachtsbotschaft. Freude und Lobpreis. Maria erhebt den Herrn, Lukas 1, 46. Die Engel loben Gott. Die Hirten preisen und loben Gott. Simeon lobt Gott und nachher lesen wir von Hanna, auch sie lobt Gott. Alle, die Jesus erleben, den Retter gesehen haben, die Erfüllung der Verheißung, alle loben Gott, sie sind voller Freude, weil der Retter da ist. Weihnachtszeit ist Anbetungszeit. Was ist mit uns? Können wir uns da in diese Liste einreihen, wie Lukas sie uns in seinem Evangelium beschreibt? Loben wir Gott dafür, dass er uns Jesus geschenkt hat? Freuen wir uns noch, vielleicht nach den vielen Jahren, die wir Weihnachten schon feiern, immer noch darüber, dass Gott unsere Rettung eingeleitet hat und indem er seinen Sohn gesandt hat? Hast du Gott schon heute Danke gesagt für Weihnachten? Die Verse 29 bis 32 beschreiben uns dann den Inhalt des Lobgesangs von Simeon. Simeon startet seinen Lobgesang und sagt, jetzt kann ich sterben, jetzt kann ich in Frieden sterben. Wörtlich sagt er eigentlich, nun spannst du deinen Sklaven aus. Also du lässt deinen Sklaven frei. Und er benutzt auch nicht das normale Wort für Herr, Kyrios, sondern Despotis, also so ein Gebieter, ein Herrscher. Also er zeigt auch deutlich, dass er der Sklave ist und Gott der Herr und der ihn jetzt freilässt in die Freiheit. Im Übertragenen meint er also, nun lässt du mich ziehen, du lässt mich sterben, jetzt kann ich sterben. Das Baby ist alles, was ich brauche, der Messias ist da, jetzt kann ich in Frieden sterben, weil Gott erfüllt hat, was er versprochen hat. Im Vers 30 begründet Simeon dann seine Behauptung, also warum er jetzt sterben kann, denn er hat das Heil Gottes gesehen. Wer ist das Heil? Jesus, das kleine Baby. Er ist das personifizierte Heil Gottes. Jesus ist das Heil in Person. Und dieser Retter, dieses Heil, kommt nicht nur für die Juden, wie vielleicht die Schriftgelehrten angenommen haben. Hätten sie das Alte Testament besser gelesen, wüssten sie es besser. Aber sie haben es so gedacht. Nein, der Retter ist nicht nur der Retter für Israel, sondern auch der Retter für alle Völker, Vers 31. Jeder sollte es mitbekommen. Jesus wollte nämlich ihre Dunkelheit erhellen, in ihre Finsternis kommen. Er ist der Retter für alle, nicht nur für die Juden, nicht nur für Israel, sondern auch für uns Deutsche. Und Simeon sagt Gott Danke dafür. Die Eltern, Josef und Maria, reagieren dann ein bisschen überrascht. Man fragt sich, warum reagieren sie denn überrascht? Die wissen doch, dass es der Retter ist und so weiter. Aber ich denke, sie wussten, dass Jesus der Messias war, aber das Ausmaß war ihnen wahrscheinlich gar nicht so bewusst, dass Jesus für alle Menschen gekommen ist und der Retter, der Tröster aller Menschen sein sollte. Und Simeon macht dann weiter. Er sprudelt so über vor Freude. Er redet dann weiter, redet jetzt dann mit Maria vor allem, nicht mehr mit Gott direkt. Also und in Versen 54, und er weissagt dann über Jesus. Also er macht eine Prophetie über Jesus und er sieht Jesus als Fall und Aufstehen für viele. Das bedeutet so viel wie, wer Jesus verachtet, der wird fallen. Der wird verloren gehen. Aber wer an ihn glaubt, der wird aufstehen, der wird errettet werden. Das heißt, an Jesus scheiden sich die Geister. Paulus formuliert das so, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Ja, für die Ungläubigen ist das Dummheit. Es macht keinen Sinn, diese Botschaft von Weihnachten, von Ostern. Aber für die Gläubigen ist es das Zentrale, es ist unsere Rettungsbotschaft. Und dann merken wir eben, das Wort vom Kreuz, Jesus selbst, spaltet. An Jesus scheiden sich die Geister. Und von daher ist es die alles entscheidende Frage in deinem Leben, wie stehst du zu Jesus? Darauf kommt es an. Wie stehst du zu Jesus? Er ist der Retter der Welt, wir haben es gelesen, er kann dich retten. Dafür musst du glauben, nichts mehr. Du musst einfach im Glauben dieses Geschenk annehmen. Aber der andere Teil der Wahrheit ist, wenn du nicht an ihn glaubst, gehst du verloren. Und dann wird der Retter zum Richter. Simeon prophezeit auch noch direkt an Maria, dass diese Ablehnung, dieser Widerstand, der Jesus entgegenschlagen wird, dass dieser Widerstand ihm ihr seelische Schmerzen bereiten sollte. Vers 35. Er beschreibt es poetisch und sagt, ein Schwert wird deine Seele durchdringen. Und das wurde erfüllt in Johannes 19, als Maria unter dem Kreuz steht und ihren eigenen Sohn dort sterben sieht. Sie muss zusehen, wie ihr Sohn grausam hingerichtet wird. Und wir sehen auch wieder an dieser Stelle Gott erfüllt. Alles, was Gott zugesagt hat, hat er erfüllt. In den Büchern Mose heißt es, nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, dass er bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht halten? Nein, natürlich nicht. Gott steht zu seinem Wort, Gott erfüllt. Und wenn wir die Bibel aufmerksam lesen und die Weltgeschichte aufmerksam verfolgen, stellen wir eins fest. Die Bibel ist voller Prophezeiungen, die sich tatsächlich erfüllt haben. Gerade in Bezug auf den Messias. Seine Menschwerdung, die Geburt in Bethlehem, dass er von einer Jungfrau geboren werden sollte, dass er auf einem Esel nachher in Jerusalem einziehen sollte, dass er auferstehen wird und so weiter, vieles, vieles mehr. All das wurde schon 1700, 500 Jahre vor Jesu Geburt, also bevor es eingetroffen ist, in den alttestamentlichen Propheten vorhergesagt und sie haben sich erfüllt. Könnte man fragen, ja gut, vielleicht Zufall, aber meine Frage wäre dann, wie wahrscheinlich ist es, dass sich die biblischen Prophetien zufällig erfüllt haben? Schaut mal das folgende Video an.
Insel zu schaffen. So erfüllt sich auch die biblische Prophetie, dass Tyros Ruinen ins Wasser geschmissen werden. Wir finden in der Bibel 3268 Prophetien, die sich im Laufe der Zeit erfüllt haben. Aber noch keine Vorhersage hat sich jemals als falsch erwiesen. Okay, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle 3268 prophetischen Worte zufällig erfüllt haben? Nehmen wir einmal an, jede Prophetie hat eine Grundwahrscheinlichkeit von 50%. 50% Wahrscheinlichkeit, dass sich die Prophetie erfüllt und 50%, dass sie sich nicht erfüllt. Dabei lassen wir außer Acht, dass die Erfüllung der meisten Prophetien weitaus unwahrscheinlicher ist. Nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung potenzieren wir nun den Grundwahrscheinlichkeitsfaktor 0,5 mit der Anzahl der Prophetien. Wir multiplizieren also 0,5 mit 0,5 und das Ergebnis daraus wiederum mit 0,5. Und das 3268 Mal. Das Ergebnis 1,7 mal 10 hoch minus 984 ist eine 0, mit 983 Nullen, ehe die 17 folgt. Das ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Doch stellen wir uns diese Wahrscheinlichkeit einmal bildlich vor. Wir schmeißen eine rote Ameise in eine Badewanne. Anschließend füllen wir sie komplett mit schwarzen Ameisen. Die Wahrscheinlichkeit, aus dieser Badewanne zufällig die rote Ameise zu ziehen, entspricht in etwa der Wahrscheinlichkeit, dass sich 25 biblische Prophezeiungen zufällig erfüllt haben. Um einen Gegenwert für unsere 3268 Vorhersagen zu bekommen, brauchen wir also noch mehr schwarze Ameisen. Deswegen überschütten wir nun ganz Portugal mit einer 5 Meter dicken Schicht von Ameisen. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwo über Portugal abzuspringen und mit verbundenen Augen zufällig die einzige rote Ameise aus diesem Haufen zu ziehen, entspricht 1 zu 46 Trillionen. 1 zu 46 Trillionen ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich gerade einmal 65 Prophezeiungen zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also noch mehr schwarze Ameisen. Wir überschütten nun den gesamten Erdball mit Ameisen. Eine 10 Meter dicke Ameisenschicht wimmelt nun auf unserem Planeten. Darunter befindet sich wieder eine rote. Die Wahrscheinlichkeit, diese zufällig herauszuziehen, entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass sich gerade einmal 78 biblische Vorhersagen zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also mehr schwarze Ameisen. Man schätzt das Universum auf einen Durchmesser von rund 30 Milliarden Lichtjahren. Ein Lichtjahr hat 9,5 Billionen Kilometer. Wow. Wir füllen das ganze Universum mit Ameisen, darunter auch eine einzelne rote. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwo im Universum mit verbundenen Augen zufällig die rote Ameise zu erwischen, entspricht in etwa der Wahrscheinlichkeit, dass sich 288 Prophetien zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also viel mehr schwarze Ameisen. Also, was denken Sie, wie viele Ameisenuniversen brauchen wir? Tja, wir brauchen mehr als 2, auch mehr als 200 oder 2 Millionen. Um einen Gegenwert zu bekommen, müssen wir ganze 5 mal 10 hoch 876 Universen mit Ameisen füllen. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle erfüllten biblischen Prophetien nur zufällig aufgegangen sind, ist also genauso gering wie die Wahrscheinlichkeit, dass man aus all den Millionen mal Nonmilliarden Ameisen zufällig die einzige rote herauszieht.
Ja, ich bin kein Mathematiker, ich habe von diesen Zahlen auch keine Ahnung. Die Berechnung kommt von Werner Gitt und der kennt sich mit solchen Zahlen besser aus als ich und ich vertraue ihm da. Und es wird einfach deutlich, wenn Gott uns etwas sagt in seinem Wort, dann hält er sein Wort. Wir dürfen der Bibel vertrauen, weil Gott erfüllt. Nach den gehorsamen Eltern und dem wartenden Mann beschreibt uns Lukas noch eine Person, eine Frau namens Hannah. Ja, genau, das habe ich euch eben vorenthalten. Eine Frau namens Hannah, die dienende Frau. Da gehen wir noch kurz auf die letzten Verse ein. Hannah war eine alte, verwitwete Prophetin. Der Text sagt, sie war nur 7 Jahre verheiratet. Es wird nicht ganz deutlich aus dem Griechischen, ob sie jetzt 84 Jahre alt war insgesamt oder ob sie 84 Jahre Witwe war. Beides wäre sprachlich möglich. Fakt ist, sie ist sehr alt und sie ist eine Witwe. Sie war lange Zeit Witwe und das war damals noch ein viel härteres Los als heute. Sie hatte also neben der Trauer um ihren Mann, um den Verlust und so weiter in jungen Jahren auch keine Absicherung, keine finanzielle Absicherung, Sozialversicherung, alles sowas gab es nicht. Sie war ja größtenteils auf sich allein gestellt, sah also sehr schlecht um sie aus. Und nach der Person Hannas in Vers 36 stellt uns Lukas dann noch ihren Dienst vor und in 37. Und das ist bemerkenswert. Und es ist umso erstaunlicher, wenn wir ja Hannas Lebensgeschichte kennen. Denn es heißt, sie war immer beim Tempel. Und im Alten Testament war ja der Tempel der Ort der Begegnung. Wenn du Gott begegnen wolltest im Alten Testament, beten wolltest, opfern und so weiter, dann war das eben nur im Tempel möglich. Das war auf den Tempel beschränkt. Gemeinschaft mit Gott, der Anbetung, all das funktionierte nur über den Tempel. Und Hannah war immer da. Das heißt, sie hatte eine innige Beziehung, eine sehr enge Gottesbeziehung. Und sie diente dort, es heißt, sie diente Tag und Nacht. Das meint, sie war ja quasi einfach immer da. So gut wie immer, wenn du reinkamst, kannst du sicher sein, Hannah ist garantiert mit dabei. Und sie fastet und sie fleht und der Text sagt, das ist ihr Dienst. Ja, Fasten, Flehen, Gebet ist ein Dienst. Und Hannah war dort eine vorbildliche, eine Ausnahmedienerin, was das Fasten und was das Flehen angeht. Auch wenn man ja denkt, beten, das ist doch nichts, was man tut, da passiert ja nichts, das ist doch kein Dienst. Doch, Gebet, Fasten ist ein Dienst. Und wenn du in Anführungszeichen nur noch fasten und beten kannst, weil es denn deine körperlichen Kräfte und wie auch immer nicht mehr zulassen, dann ist das ein wichtiger Dienst in der Gemeinde. Und Hannah kommt dann auch dazu in unserem 38. Vers und auch sie erkennt den Messias. Und auch Hannah lobt Gott. Also sie reagiert eigentlich genauso wie Simeon. Sie erkennt den Messias und sie lobt Gott. Sie kann es nicht für sich behalten. Sie redet auch noch zu den anderen, zu den Wartenden über den Messias. Es scheint so, als ob es da eine Gruppe gab an Menschen, die auf den Messias gewartet haben. Es war eine kleine Gruppe, aber sie waren da. Sie haben sich vielleicht da separat getroffen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall heißt es, dass also Gott hatte es vorhergesagt, dass er seinem Volk vergeben würde. Psalm 130. Harre Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Und genau darauf, sagt uns Lukas, wartete Hannah auf diese Erfüllung, dass da jemand kommt, der die Sünden des Volkes vergeben würde. Und vor ihren Augen erfüllte sich die Verheißung. Gott erfüllt. Ich fand es interessant, dass gerade Simeon und Hannah den Messias erkannt haben. Der Tempel war ja rappelvoll. Da waren unglaublich viele Menschen. Da gab es die Menschen, die opfern wollten, die anbeten wollten und so weiter. Und natürlich gab es auch die ganzen Tempeldiener, Priester, Leviten, die Schriftgelehrten, die das Volk unterwiesen haben und so weiter. Und wir lesen von niemandem von denen, dass sie den Messias erkannt hatten. Nur diese beiden alten, treuen, dienenden Personen haben den Messias erkannt, weil sie alle so beschäftigt waren und gar nicht auf den Messias gewartet haben, haben sie ihn tatsächlich verpasst. Wir lernen hier von Hannah auch viel über Weihnachtsfreude, finde ich. Also wenn wir uns Hannah anschauen, sie konnte ja irgendwie gar nicht mehr so viel machen, eigentlich so äußerlich. Trotzdem war sie voller Freude. Und man kann daraus ableiten, echte Weihnachtsfreude ist unabhängig von den Lebensumständen. Hannah war sehr alt, sie war verwitwet, sie hatte ein hartes Leben und trotzdem war sie voller Freude, weil sie Jesus hatte. Das reicht ihr für ihre Weihnachtsfreude. Echte Weihnachtsfreude entspringt aus einer tiefen Beziehung zu Gott. Ja, das sehen wir wieder, dieses Prinzip. Wenn wir uns Gott nahen und ihm dienen und Gemeinschaft mit ihm haben, dann offenbart er sich uns auch nochmal ganz anders. Echte Weihnachtsfreude zeigt sich in der Anbetung Gottes. Sie lobt Gott genau wie Maria, wie die Engel, wie die Hirten, wie Simeon. Und viertens, echte Weihnachtsfreude bleibt keine Privatsache. Sie behält es nicht für sich, sie sagt es weiter. Nichts anderes taten die Engel oder die Hirten, haben wir gestern Abend gesehen. Gott erfüllt, das war das Thema der Predigt. Das heißt natürlich erstens, in erster Linie, Gott erfüllt seine Verheißung. Ja, da ist der Simeon persönlich, der eine persönliche Verheißung erhält. Die Verheißung erfüllt sich. Aber natürlich auch seine Verheißung an das gesamte Volk, an die gesamte Menschheit. Der Retter ist da. Gott erfüllt seine Verheißung. Aber ich möchte dieses Wort erfüllen noch ein bisschen weiter ausdehnen. Gott erfüllt die Gläubigen mit dem Heiligen Geist. Das heißt, er leitet ja Simeon, er wohnt in ihm, er führt ihn, er spricht mit ihm und so weiter. Und drittens, Gott erfüllt die Gläubigen mit Freude und Lebenssinn. Hanna und Simeon waren so voller Freude, voller Erfüllung, nur weil sie Gott gefunden haben. Erfüllen hat also hier eine dreifache Bedeutung, auch wenn es in der Predigt eigentlich nur um den Punkt 1 ging. Und all das möchte Gott auch mit dir machen. Diese drei Erfüllungen gelten auch dir. Gott wird seine Verheißung auch bei dir erfüllen. Gott möchte auch in dir wohnen. Wenn du an ihn glaubst, wird der Heilige Geist in dir Platz nehmen, dich erfüllen. Und Gott möchte dir vor allem Lebenssinn geben, dein Leben neu erfüllen und dir neuen Sinn geben. Gott erfüllt. Amen.